Der Predigttext für diesen Sonntag, den finden wir im Markus-Evangelium, und zwar in zwei Abschnitten, einmal Kapitel 9, die Verse 9 bis 13 und dann die Verse 30 bis 32. Und wir bleiben sitzen dazu. Markus 9, die Verse 9 bis 13. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihnen geschrieben steht. Und die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen.
Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal sind wir sehr genau und präzise, ja, man könnte fast sagen penibel. Und in anderen Fällen, na, lassen wir es locker angehen, weil wir meinen, es komme nicht so genau drauf an. Wo ist das eine der Fall und wo das andere? Wo knien wir uns rein? Und wo lassen wir mal fünfe gerade sein? Das verrät einiges über unsere Prioritäten und damit auch über unser Herz. In ungeordneter Reihenfolge. Wie viel Präzision und Genauigkeit verwenden wir etwa für die Pflege unseres Autos, für die Beackerung unseres Gartens, für die Pflege einer guten Freundschaft, für die Pflege unserer Ehen, für die Planung unserer Reisen? Wie viel Präzision und Genauigkeit verwenden wir für die Beobachtung unserer Konten und Aktien, wenn wir welche haben, für die Vorbereitung unserer Dienste in der Gemeinde, für das Bibelstudium, für die Ausstattung unseres Laptops, für die Bearbeitung unserer E-Mails, für Twitter, Facebook und Instagram, für Shopping, für den Job, für Hobbys, für Sport, aktiv oder im Zugucken. Heute Nacht, einige von Ihnen wissen das, findet in den USA ja der Super Bowl statt, also das Endspiel der National Football League im American Football in Atlanta in Georgia, Los Angeles Rams gegen die New England Patriots. Und der Quarterback der Patriots, also gewissermaßen der zentrale Spieler, Tom Brady, hat in einem Video sein Erfolgsgeheimnis einmal erklärt. Da geht es Tom Brady auch um die Frage, wofür nehme ich mir Zeit? Und er sagt, er nimmt sich viel Zeit für stundenlange Analysen von Spielzügen über Video, wo er das genauestens untersucht, die Passfolgen, Laufwege, Stunde für Stunde, Stunde für Stunde. Und er sagt, das macht ihm sogar noch mehr Spaß als das athletische Training. Und dann hat er einen Satz hinzugefügt, hat gesagt, wenn ich mich für eine Sache entscheide und die durchziehen will, bedeutet das immer, dass ich mich gegen eine andere dann entscheide. Es ist eine Frage der Prioritäten. Wo hänge ich mich rein? Liebe Gemeinde, wo knien wir uns rein? Im Markus-Evangelium beobachten wir ja schon seit geraumer Zeit, dass der Herr Jesus sich intensiv darum bemüht, seine Jünger auf ihren zukünftigen Dienst vorzubereiten. Und wie viel Mühe investiert Jesus stundenlang, um seinen Jüngern die Zusammenhänge zu erklären. Und das erwartet er auch von ihnen, dass sie sich gründlich hineindenken und hineinarbeiten. Es geht ja um viel mehr als nur ein Endspiel. Immerhin sollen sie, was ihnen zu dieser Zeit noch nicht so deutlich ist, sie sollen einmal mit ihrer Botschaft die Welt auf den Kopf stellen. Das muss man sich klar machen. Und in der Tat hat keine geistige Bewegung das Römische Reich so herausgefordert, wie die Verkündigung dieser wehrlosen christlichen Gemeinde mit allen Folgen und Nebenwirkungen. Noch ahnen die Jünger nichts davon? Noch ringen sie Tag für Tag darum, mit Jesus Schritt zu halten? und einigermaßen einzuordnen, einigermaßen zu verstehen, was mit Jesus und was mit ihnen in diesen Tagen geschieht. Und deswegen habe ich als Überschrift für diesen Text heute Markus 9, Vers 9 bis 13 und dann 30 bis 32 die Formulierung gewählt, ganz schön kompliziert. Ganz schön kompliziert, das können Sie heute drüber schreiben. Und wir wollen noch einmal diese Verse 9 bis 13 lesen. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er, Jesus, ihnen niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, also dort oben auf dem Berg, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und wir wissen, der Sohn des Menschen ist ein Titel, mit dem Jesus von sich selbst gesprochen hat. Er ist der große endzeitliche Richter, von dem Daniel schon geschrieben hat. An ihm entscheidet sich alles. Er ist der Menschensohn. Vers 10. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen von den Toten bedeute oder aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder so her, wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ganz schön kompliziert, was Markus hier schreibt. Und es sagt einiges über unser Verhältnis zu Jesus und über unser Verhältnis zur Bibel aus, ob es uns ein Anliegen ist, das jetzt richtig zu verstehen. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, was oben auf dem Berg geschehen war. Jesus hatte seine engsten Mitarbeiter, Sie können das auch nochmal über unsere Homepage nachhören, beg-hannover.de. Jesus hatte seine engsten Mitarbeiter auf einen hohen Berg genommen und vom Zusammenhang her sprach alles dafür, dass das ein Berg im Hermongebirge ist, weil sie sich dort im Norden, also in Caesarea Philippi, aufgehalten haben. Und es war eine ganz einzigartige Begegnung. Markus 9, ich lese nochmal Vers 2. Und er führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Jesus vor ihren Augen verwandelt in dieser einzigartigen Weise. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich göttliche Macht und Herrlichkeit hat, dann war das jetzt erbracht. Und Licht, das wussten die Jünger, ist im Alten Testament immer ein Hinweis auf eine ganz besondere Nähe Gottes. Und das war jetzt hier zu sehen. Und damit hatten sie eine massive Bestätigung dieser Einsicht, die Petrus kurz vorher formuliert hatte. Markus 8, 29, du bist wirklich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und noch 30 Jahre später, mehr als 30 Jahre später, wird Petrus sich an diese Begegnung hier auf dem Berg erinnern und schreiben in 2. Petrus 1, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Das war da passiert. Kostbare Minuten auf dem Berg, wir wissen nicht, wie lange sie gedauert haben, aber jedenfalls eine enorme Glaubensstärkung für die schwierigen Zeiten, die ihnen dann in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen sollten. Und die Jünger sind schwer beeindruckt. Und dann gehen sie vom Berg runter und da beginnt unser Text. Und Jesus begleitet sie hinunter vom Berg, so haben sie Zeit, das Erlebte noch weiter zu verarbeiten. Und dann kommt diese erstaunliche Anweisung von Jesus in Vers 9. Als sie aber vom Berg herabging, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Das kennen wir schon aus früheren Situationen, dass Jesus gesagt hat, jetzt erstmal nichts sagen, nicht jetzt gleich schon wieder öffentlichen Auflauf dadurch hervorrufen. Nein, jetzt noch nicht. Und in dem Fall ist dieses Verbot befristet, nämlich bis der Sohn des Menschen, also bis Jesus auferstanden ist. Bei einer Pressemeldung würde man hier von einer Sperrfrist reden. Also, die Meldung ist zurückzuhalten bis zu dem Datum. Bis zu dem Datum, wo er auferstanden ist. Das ist die Sperrfrist. Und im nächsten Vers wird sofort deutlich, warum diese Sperrfrist nötig ist. Vers 10. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuvor kommen müsse? Merken Sie, die Jünger sind noch ganz schön verwirrt. Die sind noch gar nicht in der Lage, das zu verkündigen. Sie haben es selber noch gar nicht verstanden in allen Zusammenhängen. Wie ist das einzuordnen? Was heißt das für Jesus? Was heißt das für Sie persönlich? Ganz wichtig. Sie zweifeln nicht, sie zweifeln hier keine Sekunde daran, dass er Gottes Sohn ist. Sie haben keinerlei Unsicherheit mehr über seine Identität. Das ist geklärt ein für alle Mal. Spätestens seit dem Erlebnis auf dem Berg. Das ist nicht das Problem. Aber sie bekommen die verschiedenen Fäden noch nicht zusammengeordnet. Wie Gott sein Reich baut, wie das alles zusammenhängt, was noch zu erwarten ist. Und was macht Jesus? Schauen Sie hin, Jesus beschönigt dieses Problem nicht. Jesus sagt nicht, Leute, Hauptsache ihr glaubt, dass ich Gottes Sohn bin und dass ich Gottes Liebe predige und der Rest ist dann nicht so entscheidend. Quält euch jetzt nicht mit diesen lehrmäßigen Details, macht's nicht so kompliziert. Singt lieber noch 2 Psalmen mehr, das ist gut für die Stimmung, das wärmt das Herz. Und hört mit der Fragerei auf. Dann steht ihr auch nicht in der Gefahr, zu besserwisserisch rüberzukommen oder gar zu intellektuell, das schreckt die Leute sowieso ab. Das sagt Jesus nicht. Sondern Jesus verhängt einen Verkündigungsstopp, ein Moratorium. Er sagt, Leute, jetzt erstmal Mund halten, bis diese Dinge wirklich geklärt sind. Aber wir müssen sie klären. Und dann nutzt Jesus die Zeit bis zum Karfreitag, wir werden das auch in den nächsten Wochen sehen, um seine Jünger weiter gründlich vorzubereiten. Und das heißt auch, um ihnen diese Zusammenhänge im Einzelnen wieder und wieder und wieder zu erklären. Und damit haben wir schon die erste Botschaft aus diesem Text, liebe Geschwister, die sich direkt an uns richtet. Und die lautet, erstens, Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen. Das ist das Erste. Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen. Erinnern Sie sich an diese ungewöhnliche Blindenheilung, von der wir neulich lasen in Markus 8, wo Jesus in Abweichung von seiner sonstigen Praxis, wo er ja die Leute mit einem Wort in einer Sekunde plötzlich und spontan und total geheilt hat, wo er diesen Blinden ausnahmsweise, völlige Ausnahme, schrittweise geheilt hat. Erst wären seine Augen so weit besser, dass er sagt, ich sehe Menschen wie Bäume. Und dann setzt Jesus diesen Heilungsvorgang fort und am Ende kann er klar sehen. Warum hat Jesus das gemacht? Die Antwort finden wir, wenn wir auf den Vers davor schauen, nämlich Markus 8, 21. Da hatte Jesus den Jüngern wieder was erklärt und sie hatten es wieder nicht verstanden. Und dann hieß es, sagt Jesus, warum seid ihr denn so unverständlich? Und dann kam die Sache mit dem Blinden, den er schrittweise heilt, um deutlich zu machen, Leute, so wird es auch mit eurem Verstehen sein. Es wird schrittweise vorangehen. Geistliches Verstehen wächst schrittweise. Darum seien Sie nicht betrübt, wenn Sie nicht immer gleich alles verstehen. Keiner von uns versteht immer gleich alles. Und darum noch eine Beobachtung. Ist es so hilfreich und so ermutigend für uns, dass die Jünger der ersten Stunde eben nicht alle den Ausbildungsweg des Paulus durchlaufen hatten? Da würden wir sagen, der war ganz anders sozialisiert, ne? Der hatte ein geschliffenes akademisches Training hinter sich. Der Paulus hatte einen berühmten Doktorvater mit Gamaliel gehabt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Petrus und Johannes und Jakobus, die werden alle genauso aufgewachsen. Dann hat man gesagt, okay, diese Leute hatten eben ihre rabbinische Prägung und die haben von Kindheit anders gelernt. Deswegen ist es ja klar, dass es bei denen so ganz exakt laufen muss. Aber so war es ja nicht. Das Verhältnis von Petrus und Jakobus zu Paulus ist vergleichbar, wenn wir etwa an Weihnachten denken, mit dem Verhältnis der Hirten auf dem Feld zu den Weisen aus dem Morgenland, zu den Wissenschaftlern aus Babylonien. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen und alle werden zur Krippe gerufen. Und so ist es auch hier. Die ersten Jünger, wir würden sagen, waren ganz normale Bürger, ja. In dem Fall wirtschaftlich nicht schlecht gestellt. Gerade die Fischer, die hatten offensichtlich Familienbetriebe mit einigen Angestellten. Also, das heißt, sie arbeiten Tag für Tag mit ihren Händen, ganz normal. Ihre Schiffe mussten sie regelmäßig warten. Das musste also alles klappen und überprüft werden. Die Kasse musste am Ende des Tages stimmen. Und wenn die Schwiegermutter kränkelte, brauchte man ärztliche Versorgung. Also alles genau, wie wir es kennen. Und andere wie Matthäus waren eben Verwaltungsbeamte, ein guter Zöllner. Matthäus musste nicht nachts auf den See, sondern tagsüber hinter den Schalter. War auch eine Herausforderung. Und diese alle nimmt Jesus nun in einen Intensivkurs. Diese alle. Die Fischer, die Beamten, alle. Um ihnen die wichtigste und die tiefgründigste Wahrheit, die es in dieser Welt gibt, so nahe zu bringen, dass sie es wirklich ergreifen können. Dass sie es ergreifen können für sich persönlich, dass sie es verkündigen können für ihre Generation und dass sie es festhalten können für alle Generationen, die noch kommen werden, weil sie eben Apostel sind. Das ist ihre spezielle Aufgabe. Aber mit einem vergleichbaren Anspruch wendet sich Jesus auch an jeden von uns, wenn wir zu ihm gehören. Wir sind keine Apostel. Wir stehen auf der Basis der Apostel. Wir müssen Gottes Offenbarung nicht nochmal neu schreiben. Wir wissen, dass Gott seine Offenbarung, wie er deutlich sagt, abgeschlossen hat. Und dass auch seitdem es die Bibel gibt, es keine weiteren Offenbarungen mehr gibt und geben muss. Das ist klar. Wir sind keine Apostel. Und trotzdem hat der Herr diesen Anspruch, dass auch wir ihn genau verstehen sollen und dass wir seine Botschaft präzise weitergeben sollen. Und deswegen betet Paulus inständig für die Epheser, die ja schon bekehrt waren, die den Heiligen Geist schon hatten. Wir haben diesen Vers neulich schon mal in Erinnerung gerufen. In Epheser 1, Vers 17 betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, nämlich erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Heiligkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Damit ihr es wisst, damit ihr es versteht, damit ihr es begreift, damit ihr es erkennt. Dafür betet Paulus für seine Leute. Und ihr Lieben, darum ist es ein grundlegender Bestandteil unserer Anbetung. Ein grundlegender Bestandteil unserer Verehrung und unserer Liebe zu unserem Herrn, dass wir dieses lebendige Wort, das er uns gegeben hat, es ist sein lebendiges Wort, dass wir dieses lebendige Wort gründlich studieren, um ihn darin zu finden. Das ist ein Teil unserer Anbetung. Dafür muss Zeit sein. Also wir sagen nicht im Gottesdienst, am Anfang kommt die Anbetung, da singen wir und beten und dann machen wir auch noch Schriftstudium. Sondern das Schriftstudium ist die Fortsetzung der Anbetung mit anderen Mitteln. Wir ehren unseren Herrn darin. Und dafür muss Zeit sein. Und darum bestreitet Jesus in diesen Monaten bis zur Kreuzigung auch keine großen öffentlichen Veranstaltungen mehr. Das werden wir sehen. Es gibt immer noch mal so einzelne Begegnungen, so auch als sie vom Berg kommen. Das schließt sich hier in Markus 9, Vers 14 an. Darüber werden wir bei der nächsten Markus-Predigt sprechen. Das klammern wir heute aus. Markus 9, Vers 14 bis 29, aber das ist nochmal so eine Einzelbegegnung. Und dann hält Jesus sich nicht mehr lange im Norden auf. Es geht dann von dort wieder zurück nach Galiläa, also aus Caesarea Philippi nach Galiläa. Und die nächste große Station ist dann Jerusalem. Und wir sehen hier in Vers 30, wo unser Predigttext fortgesetzt wird. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Verstehen Sie? Keine missionarische Kampagne mehr in Galiläa. Auch in Galiläa will Jesus unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung bleiben. Er wollte nicht, dass es bekannt wird. Er braucht jetzt die Zeit für seine Leute. Jetzt müssen sie studieren. Jetzt ist kein öffentlicher Verkündigungsdienst angesagt. Und die Begründung kommt dann ja auch in Vers 31, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände des Menschen ausgeliefert werden, sie werden ihn töten, nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also, es ist offensichtlich noch Klärungsbedarf. Sie verstanden ihn nicht, sie fürchten sich zu fragen, das heißt, sie wollen sich keine Blöße geben. Aber Jesus erklärt immer wieder geduldig. Und auch als sie jetzt hier vom Verklärungsberg zurückkommen in unserem Text, da spürt man eine gewisse Befangenheit. Merken Sie das in Vers 10? Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander. Jesus ist ja noch dabei. Sie gehen ja da runter den Berg. Irgendwie reden die untereinander. Aber immerhin, dann fragen sie auch Jesus. Vers 11. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen soll? Und hier, liebe Freunde, liegt ein ganz wichtiger praktischer Hinweis für uns. Wir brauchen Jesus selbst. Vers 11, unterstreichen Sie sich das ganz dick. Und sie fragten ihn. Wir brauchen Jesus selbst. Niemand kann uns die Augen für sein Wort so deutlich öffnen wie der Herr selbst. Es ist gut, dass die Jungs sich auch untereinander austauschen. Und so ist es ja dann auch später geblieben, auch als sie schon Apostel waren. Die haben auch ihren AKV, ihren Arbeitskreis Verkündigung gehabt. Die haben sogar ein Apostelkonzil gebildet. Das ist wichtig, dass wir einander helfen, die Schrift zu verstehen und uns dabei unterstützen. Aber sie alle wussten, der wichtigste Erklärer der Schrift bleibt Jesus. Und so ist das auch für uns, ihr Lieben. Deswegen hat einer unserer theologischen Lehrer diese Liedstrophe so geliebt, wo es heißt, in meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir, also er, Jesus, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Er wird mich führen in meinem Studieren. So. Und nach Pfingsten wird es dann so bleiben, dass Jesus unser wichtigster Bibelerklärer ist. Denn durch den Heiligen Geist wird ja Jesus dann selbst bei seinen Leuten sein. Durch den Heiligen Geist ist er ja bei uns. Und es ist Jesus, der durch den Heiligen Geist bei uns ist. So hat er es ja auch gesagt im Johannesevangelium an dieser Stelle, Johannes 16, Vers 13 bis 14. Das ist ganz wichtig, auch für unser persönliches Bibelstudium, dieser Vers, wo Jesus sagt, wenn aber jener kommen wird, Johannes 16, Vers 13, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, mich von Jesus. Und was Zukünftiges wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Da sagt Jesus zunächst mal, wie die Jünger die Offenbarung abschließen werden. Aber da wird auch das Prinzip deutlich, dass Jesus durch den Heiligen Geist unser Lehrer bleibt, auch nach Pfingsten. Und deswegen sind wir in einer ähnlich komfortablen Situation wie die Jünger damals. Wenn ein Christ heute Bibel liest, wenn Sie morgen früh wieder in Ihrer stillen Zeit vor Ihrer Bibel sitzen, dann haben Sie Jesus immer bei sich. Und dann sagen Sie ihm das doch, fragen Sie ihn doch, sagen Sie, Herr Jesus, hilf mir bitte, diesen Text heute zu verstehen. Und gib mir, dass ich erkenne, was du mir heute für meinen Tag damit sagen willst. Und Jesus freut sich über unsere Fragen. Jesus freut sich über unseren Erkenntniseifer. Wir müssen uns dessen nicht schämen. Ganz im Gegenteil, denn Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen. Das ist der erste Punkt. Und dann kommen wir gleich zu einem zweiten Punkt, den wir hier zu fassen kriegen. Nämlich, wenn wir sehen, wo die Jünger eigentlich ein Problem haben. Und das verwundert uns vielleicht auf den ersten Blick. Nämlich Vers 10. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Warum war das ein Problem? Warum soll die Auferstehung ein Problem sein? Die Jünger gingen doch wie die meisten frommen Juden sowieso davon aus, dass es eine Auferstehung der Toten geben würde. Das war ganz selbstverständlich für einen Juden. Und dass diese Auferstehung auch leiblich sein würde. Denken Sie an den Friedhof von Bethanien, wo Martha zu Jesus sagt, als er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, er wird auferstehen bei der großen Auferstehung am Ende der Zeit. Da wird er auferstehen. Oder sogar Herodes Antipas rechnete irgendwie mit einer Auferstehung der Toten, weil er ja fürchtete, Johannes der Täufer sei auferstanden. Die Jünger hatten die Auferweckung durch Jesus miterlebt. Das war für sie kein Problem. Und sie wussten vom Alten Testament, es gibt am Ende der Zeit eine allgemeine Auferstehung. Daniel 12, wo alle raus müssen. Auch die, die im Unglauben gestorben sind, um dann vor den Richterstuhl des Herrn zu treten. Aber, und jetzt kommt die Schwierigkeit, bevor das passiert mit der Auferstehung, erwartete das Judentum noch eine andere Person, einen Vorläufer des Messias. Und die Jünger wussten das natürlich. Und dafür berief man sich zu Recht auf Maleachi 3, Vers 23 und 24. Ich lese Ihnen das mal vor. Maleachi 3, Vers 23 und 24, da sagt Gott, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, also Elia, wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Also sie werden gemeinsam zueinander finden, steht dahinter, weil sie zu Gott finden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große Tag kommen wird. Das hatten die Jünger im Hinterkopf. Und ich denke, jetzt bestätigt sich unser Predigtthema ganz schön kompliziert. Ja? Also vor dem jüngsten Tag, wenn der Messias das letzte Gericht vollziehen wird, wenn dann auch die Auferstehung der Ungläubigen erfolgen wird, vorher wird ein Prophet Elia kommen, um die Herzen Israels zur Buße zu rufen und für den Messias zu versammeln. Und wie lebendig diese Elia-Erwartung im Volk war, sehen wir auch daran, dass Jesus von einigen für den kommenden Elia gehalten wurde. Für wen halten mich die Leute? Einige für Elia. So, und die Frage der Jünger zielt nun darauf, dass sie das nicht zusammenbringen. Jesus, du hast doch gesagt, dass wir mit der Verkündigung bis zur Auferstehung warten sollen mit dem Weitersagen. Jesus, das heißt ja dann, wenn wir so lange warten sollen, dass das mit der Auferstehung bald passieren wird. Wenn wir so lange warten sollen, aber wenn das noch zu unseren Lebzeiten demnächst passieren wird. So. Aber wenn das so ist, Jesus, dann müsste doch eigentlich vorher Elia kommen. Er muss doch das Volk nach Maleachi 3 auf den Messias und das letzte Gericht vorbereiten. Aber Elia ist doch noch nicht gekommen. Wie können wir dann jetzt schon bald mit der Auferstehung rechnen? Wie passt das zusammen? Sie verstehen, das ist das Problem. Ein naheliegendes Problem. Das war wirklich verwirrend. Und wir müssen wissen, die Jünger steckten ja noch mittendrin in diesem Umbruch der Zeiten. Wenn wir Auferstehung hören, denken wir ganz klar an die Auferstehung Jesu. Da denken die ja noch nicht dran. Das war ja noch nicht passiert. Das ist die Schwierigkeit hier. Ihnen war nicht klar, dass Jesus hier in Vers 9 nur von seiner eigenen persönlichen Auferstehung gesprochen hatte und noch nicht von der Auferstehung, der großen Auferstehung am Ende der Zeiten. So, und Jesus wird jetzt das Knäuel, das die Jünger ihm dahinhalten, behutsam entwirren. Ist ein Knäuel. Wie hängen Elia und der Messias zusammen? Welche Rolle spielt Johannes der Täufer dabei? Was ist der Unterschied zwischen der einzelnen Auferstehung Jesu und der am Ende der Zeiten? Und dann kommt ja noch dazu, dass das Alte Testament noch nicht gesagt hat, dass es eine erste und eine zweite Wiederkunft des Messias geben wird. Diese Unterscheidung zwischen dem ersten und zweiten Kommen war ja im Alten Testament auch noch nicht so klar. Die Jünger hatten es nicht leicht und sie hatten auch nicht so eine schöne Bibel wie wir schon, wo sie alles mit Parallelstellen nachgucken konnten und sie hatten keinen Kommentar von Benedikt Peters und die hatten es schwieriger als wir, das muss man einfach sagen. Sie waren in dieser Umbruchphase. Aber Jesus nimmt sie an die Hand und beginnt nun mit seiner Erklärung und das ist unser zweiter Punkt. Der erste war, Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen und der zweite Punkt lautet, Jesus will, dass wir Gottes großen Plan verstehen. Das ist das zweite. Jesus will, dass wir Gottes großen Plan verstehen. Jesus sagt nicht, also alles, was vorher im Alten Testament war, Leute, das könnt ihr getrost vergessen. Das macht die Sache nur unnötig kompliziert, damit Mose und Elia und so weiter. Klammert das jetzt mal aus. Das Neue Testament hat begonnen. Den Rest könnt ihr vergessen. Das macht Jesus eben gerade nicht. Sondern Jesus will uns in den großen Plan hineinnehmen. Heilsgeschichte, sagt man dazu. Und diese große Geschichte, mit der Gott sein Heil in dieser Welt wirkt, auch auf das Risiko hin, dass wir unterwegs ein paar Missverständnisse haben. Und wir werden gleich noch sehen, warum das Jesus so wichtig ist. So, und jetzt klärt er das auf. Sie sagen ja, aber Elia muss doch vorher noch kommen. Und dann sagt Jesus, ja, richtig. Vers 12, er beantwortet und sprach ihn, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. Also stellt alles wieder her, meint, er ruft zur Buße, er bereitet das Volk vor. Er bringt die Familien dadurch zusammen, dass er sie wieder zu Gott bringt, dass er sie zur Umkehr ruft. Aber dann fügt Jesus hinzu, ja, ja, er wird wirklich kommen und alles zurechtbringen, aber Elia, ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Das heißt, sie haben ihn übel misshandelt. Er ist schon gekommen, Leute. Und sie merken, da dürfte es bei den Jüngern so langsam Klingen gemacht haben, da dürfte so langsam der Groschen gefallen sein, wie unsere Eltern sagten, das muss Johannes der Täufer sein. Das Grauen über Johannes den Täufer und seine Ermordung, Markus 6 steckt ihn ja noch in den Gliedern. Und plötzlich ergeben die ganzen vielen kleinen Hinweise einen Sinn. Das muss Johannes der Täufer sein. Und vielleicht haben sie sich daran erinnert und wenn nicht jetzt, dann zu einem späteren Zeitpunkt, dass schon bei der Ankündigung von Johannes Geburt in Lukas 1, der Bote Gottes sagte, und er, der Johannes, wird vor dem Messias hergehen, Lukas 1, Vers 17, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern. Das wurde schon bei seiner Geburt gesagt. Er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Und in Matthäus 11, Vers 14, als es da um die öffentliche Auseinandersetzung über den Täufer geht und Jesus so für ihn Partei ergreift. Darüber haben wir ja auch vor Weihnachten gesprochen. Da sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 14, und wenn ihr es annehmen wollt über Johannes den Täufer, er ist der Elia, der kommen soll. Plötzlich wird das klar. Und deshalb sagt Jesus hier in Markus 9, Vers 13, Elia ist schon gekommen. Johannes der Täufer hat genau den Elia-Dienst getan, von dem Malachi 3 spricht. Er hat das Volk auf den Messias vorbereitet. Er hat sie zur Buße gerufen. Er hat die Familien dadurch miteinander zur Versöhnung gerufen, dass er sie zur Versöhnung mit Gott gerufen hat. Er ist schon gekommen und es ist kein historischer Zufall, dass es so viele Parallelen gibt zwischen dem alten Elia und dem jüngeren Elia. Man könnte auch Johannes etwas freihändig Elia Junior nennen. Das war er eigentlich. Ja, so kann man sich das vielleicht merken. Der jüngere Elia, er ist der Elia Junior. Bis in die Kleidung hinein, da mit diesem komischen Kamelhaarmantel, den er anhatte. 2. Könige 1, Vers 8, der alte Elia hat was ganz Ähnliches getragen. Und auch was den Widerstand seitens ihrer Hörer betraf, die Prügel, die beiden bezogen haben. Daran erinnert Jesus in Vers 13 am Ende, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und mit dem, wie über ihn geschrieben steht, ist höchstwahrscheinlich Elia Senior gemeint. Also sie haben das mit Johannes so gemacht, wie über Elia Senior geschrieben ist, von dem wir das in der Tat lesen in der Heiligen Schrift. Denken Sie an diese Situation nach der Schlacht mit den Baalspriestern, als dann die keifende Isabel, 1. Könige 19, ihm diese Botschaft bringt und ich werde dir an den Kragen gehen und ich werde mit dir das Gleiche machen, wie du mit den Baalspriestern. Sieh dich vor, deine Tage sind gezählt. Und dann stand er plötzlich unter dieser Morddrohung einer keifenden Königsfrau. Und Elia Junior musste ja noch viel brutalere Erfahrungen machen dann. Den haben sie umgebracht. Durch eine keifende Konkubine eines mittelmäßigen Provinzfürsten. Interessante Parallelen. Übrigens, das nur in Klammern. Es ist gut denkbar, dass am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommen wird, um sein Reich endgültig aufzurichten, dass dann noch einmal der ältere Elia kommen wird. Das ist durchaus denkbar, um das dann lebende Israel zur Buße zu rufen, um gewissermaßen in einer letzten Evangelisation zu Jesus einzuladen. Und dann würde sich Malachi 3, 23, 24 endgültig erfüllen. Und diejenigen, die an der Bibelstunde teilnehmen, werden sich an Offenbarung 11 erinnern, wo von den beiden Zeugen die Rede ist, die in der Endzeit predigen werden. Es kann sein, dass einer von denen Elia sein wird. Dann wird sich das endgültig erfüllen. Aber schon hier in Markus 9, Vers 13 trifft das auf Elia Junior zu. Er ist schon gekommen. Und das heißt, es steht dem nichts mehr entgegen. Es ist völlig in Gottes Zeitplan, wenn demnächst die Auferstehung Jesu passiert. Also nicht die allgemeine Auferstehung zum jüngsten Gericht, sondern zunächst die einzelne persönliche Auferstehung des Messias. Das kann jetzt losgehen bald. Und das ist es, was Jesus den Jüngern hier erklärt. Und wie man sieht, werden die noch einige Zeit brauchen, um diesen großen Plan wirklich zu verstehen. Also wie gesagt, sie hatten keine Studienbibel mit Parallelverweisen, in denen sie das alles nachblättern konnten. Sie werden Jesus weiter befragen, sie werden ihn weiter, wir würden sagen, löchern. Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus will, dass wir Gottes großen Plan verstehen. Er will das. Und deswegen ist es zur Ehre Jesu, dass wir das hier studieren. Nicht, weil dieser Text eben gerade in unserer Predigtreihe auch irgendwie durchgestanden werden muss. Er will, dass wir Gottes großen Plan verstehen. Schauen Sie mal. Und darum hat sich doch der Herr sogar am Abend des Ostersonntags, also hätte man sich einiges vorstellen können, was der Herr da tat. Was hat er am Abend des Ostersonntags gemacht? Wir haben es vorhin in der Lesung gehört, Lukas 24, mit den Emmausjüngern. Er ist mit den Leuten über Land gezogen und hat mit ihnen Bibelarbeit gemacht. Ich erinnere nochmal an diese Verse, als er die Leute dort begleitet und sie ihn zunächst nicht erkennen und die ganzen Zusammenhänge nicht verstehen. Da heißt es dann in Lukas 24, ab Vers 25, und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist es doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Also, weil sie nicht vertrauen, darum verstehen sie ja nicht. Und dann sagt er, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legt ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Der große Plan. Da ist es wieder. Sogar am Auferstehungsabend sagt der Herr Jesus, ihr müsst den großen Plan verstehen. Gut, dass wir das hier tun können. Liebe Gemeinde, wir ehren Jesus, wenn wir uns darum bemühen und dem nachsinnen. Wir ehren Jesus, wenn wir diese Verse studieren. Warum? Weil durch diesen großen Plan die Herrlichkeit des Evangeliums noch viel heller erstrahlt. Weil wir an diesem großen Plan sehen, die gesamte Weltgeschichte läuft auf Jesus zu. Schon das Alte Testament ist voll mit Vorhersagen über Jesus. Von Ewigkeit her hat der Vater diesen genialen Plan gestaltet zur Rettung seiner geliebten Geschöpfe. Und die Mitte dieses Planes, der Schlüssel zu allem, das Geheimnis hinter allem, ist Jesus. Und das verstehen wir erst, wenn wir diesen großen Plan verstehen. Ganz schön kompliziert, aber absolut genial. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt, der in diesem kurzen Text noch steckt. Also erstens haben wir gesehen, Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen. Zweitens, Jesus will, dass wir Gottes großen Plan verstehen, in dessen Zentrum Jesus steht. Und jetzt das Dritte. Mit der Elia-Frage war für die Jünger ihre größte Sorge, ihr größtes Verstehenshindernis ja noch nicht beseitigt. Es gab ja noch ein anderes Problem. Und das kommt in diesen Wochen immer wieder hoch. Denn zu Gottes großem Plan gehörte, dass der Sohn Gottes leiden und sterben musste. Das war ihr größter Anstoß. Das war der größte Brocken, den sie kaum schlucken konnten. Das war übrigens auch der Haken an der Auferstehung. Denn Auferstehung setzt ja voraus, dass einer vorher starb. Wenn er auferstehen wollte, musste er vorher sterben. Lieber keine Auferstehung dann. Und wir hatten das hier letzten Sonntag gesehen. Nach der Jüngererwartung würde der Messias jetzt ohne weitere Umwege sofort sein machtvolles Königreich aufrichten. Das wäre ihre Vorstellung gewesen. Die Römer aus dem Land werfen, die Pharisäer entweder bekehren oder entmachten und dann geht's los. Jetzt geht's los. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Das war so ihre Vorstellung. Dann hätte es kein Kreuz mehr gegeben, weder für Jesus noch für sie. Aber Jesus sagt, hey Leute, da fehlt etwas in eurem Verständnis, in eurem Plan. Und darauf stößt er uns in Vers 12. In Vers 11 sagt er, ja, laut Bibel muss Elia vor dem Messias kommen. Richtig. Aber Gottes Wort hat über den Messias auch noch etwas anderes angekündigt, nämlich, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Das schiebt Jesus hier mit rein, verstehen Sie? Er sagt, Leute, wenn ihr auf die Schrift achtet, es ist gut, dass ihr auf die Schrift achtet. Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder so her, wie es auch über den Sohn des Menschen, aber eben auch geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Das gehört auch zu dem großen Plan. Und darüber hatten die Jünger immer geflissentlich hinweggelesen. Wie wir das so machen, mit Sachen, die uns nicht so passen, da lesen wir irgendwie geflissentlich drüber hinweg. Weite Teile des Judentums lesen bis heute geflissentlich darüber hinweg. Deswegen wird in Synagogen in der Regel Jesaja 53 nicht gelesen. Sie lesen geflissentlich darüber hinweg. Aber Jesus sagt, es gehört untrennbar zu Gottes Erlösungsplan dazu. Ja, mehr noch, es ist das Herzstück dieses Planes. Und darum setzt Jesus seinen Jüngern dieses Herzstück wieder und wieder auf die Tagesordnung. Und darum wird am Ende von Markus 9, Vers 30 bis 31 dann die nächste Leidensankündigung folgen, die wir gesehen haben. Und dann wird es in Kapitel 10 eine dritte Leidensankündigung geben. Und das ist die dritte Botschaft, ihr Lieben, die uns unser Predigttext heute Morgen aufs Herz legen will. Jesus will, dass wir ihn richtig und präzise verstehen. Jesus will, dass wir Gottes großen Plan verstehen. Und drittens, Jesus will, dass wir sein Kreuz als Herzstück des Planes verstehen. Das ist das Dritte. Jesus will, dass wir sein Kreuz als Herzstück dieses Planes verstehen. Und es ist hochinteressant. Vers 13b ist eine Anspielung auf Jesaja 53. Das heißt, Vers 12b. Wie es geschrieben steht über den Sohn des Menschen, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Wo steht das denn geschrieben? Zum Beispiel in Jesaja 53. Und da heißt es ganz ähnlich. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn für nichts. Und dann wird es erklärt, er wird um unserer Übertretung willen durchbohrt und die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus sagt, das ist auch angekündigt. Und Sie finden im Psalm 22 ganz ähnliche Formulierungen ab Vers 7 und auch noch in Sacharja 12, im Psalm 118. Das taucht immer wieder auf. Das Kreuz steht mittendrin in der alttestamentlichen Verheißung. Das ist kein Zusatz, das ist nicht eine Nebenspur. Es steht mittendrin. Jesus will, dass wir sein Kreuz als Herzstück des Planes verstehen. Und darum hat Schlachter in der Sache das zutreffend übersetzt. Das ist die Übersetzung, die wir hier abgedruckt haben aus Schlachter 2000. Dass er gesagt hat, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Das steht dort nicht wortwörtlich im Griechischen, aber es ist genau der Sinn hier. Das ist unausweichlich. Es muss so sein, weil anders unsere Sünde vor Gott nicht getilgt werden kann. Und diese zwingende Notwendigkeit betont Vers 31 mit einem besonderen Wort, wenn Sie sich das nochmal unterstreichen. Da steht nämlich das Wort ausgeliefert. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und haben Sie gemerkt, hier steht, er wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Hier steht nicht, er wird durch die Hände der Menschen ausgeliefert. Wer liefert ihn denn aus? In die Hände der Menschen. Und der Hintergrund dieses Begriffs, der hier steht, verweist darauf, dass Gott hier handelt. Wie auch Jesaja sagt, er hat ihn geschlagen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, nicht von den Menschen letztlich, sondern von Gott selbst, in die Hände der Menschen. Und jetzt vergleichen Sie mal als König David, der ja in manchem im Vorläufer des Messias ist, in eine kritische Situation kommt, durch eigene Schuld. Da fleht er Gott durch den Propheten Gad an und sagt, lass mich nicht in die Hand der Menschen fallen. Und Gott hört darauf. Er erspart es dem David, in die Hand der Menschen zu fallen. Aber was der Herr dem schuldigen David erspart, das kann er seinem sündlosen, geliebten Sohn nicht ersparen. Ausgeliefert in die Hände der Menschen durch den Vater. weil es keinen anderen Weg gibt. Wie die Glaubensväter gesagt haben, Golgatha ist die Erfindung des Vaters. Nicht der Vater muss irgendwie mühsam umgestimmt werden, um seinen Zorn in den Griff zu kriegen. Golgatha ist die Erfindung des Vaters, ausgeliefert in die Hände der Menschen durch Gott selbst. Und nach der Auferstehung, viele Monate nach unserer Situation, hat Petrus diese Tatsache mitten in Jerusalem mutig gepredigt. Da hatte er das begriffen. Und es ist wunderbar zu sehen, mit welcher Klarheit er das da gepredigt hat. Das ist dann vielleicht von hier aus noch ein Dreivierteljahr. Aber hören Sie mal, wie Petrus das dann in der Höhle des Löwen gepredigt hat. In Apostelgeschichte 2, Vers 23, da predigt er so. Und ihr Männer von Israel, Apostelgeschichte 2, Vers 22, hört diese Worte. Jesus, der Nazarene, ein Mann von Gott, beglaubigt durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Also Petrus sagt, ihr jüdischen Führer habt das veranlasst. Ihr habt euch dazu der römischen Heiden bedient. Aber damit habt ihr nur, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, den Ratschluss Gottes ausgeführt, der Jesus dahingegeben hat, um unseretwillen. Da hat er das begriffen. Genau was Jesus hier in Markus 9, Vers 31 sagt, predigt Petrus dann in Apostelgeschichte 2. Und daran sieht man, es hat sich gelohnt. Gott hat durch seinen Heiligen Geist es wirklich bewegt, dass die es begriffen haben. Und wo immer die Jünger dann gepredigt haben, als sie vom Herrn in die Mission geschickt wurden, da haben sie das gesagt. Denken Sie an Paulus, der im Galaterbrief, Galater 3, Vers 1 sagt, ich habe euch Christus vor Augen gemalt als Gekreuzigten. Da haben sie es verstanden. Hier in Markus 9 ist bis dahin noch ein weiter Weg. Aber wahrscheinlich hat es den Jüngern so langsam gedämmert. Nicht einmal Elia durfte sofort triumphieren. Nicht einmal Elia. Ne, in Vers 13, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ein ermordeter Elia Junior, passend zu einem leidenden, ermordeten Messias. Und es geht weiter. Passend zum Martyrium, das auch die Jünger später erwarten sollte. Es geht ja weiter. Und ihr Lieben, das ist der Weg. Das ist der Weg, für den der einzig wahre Gott sich entschieden hat. Für den der allmächtige Gott sich entschieden hat, in seiner ganzen Allmacht und Weisheit, in seiner vollkommenen Allwissenheit. Und das ist das Dritte, was wir hier festhalten sollen. Jesus will, dass wir sein Kreuz als Herzstück des Planes verstehen. Und wie hat unser Herr gesagt? Der Knecht ist nicht über dem Meister. Der Knecht ist nicht über dem Meister. Und darum, ihr Lieben, gehört das hier in dieser Welt auch zu unserer Nachfolgeexistenz. Es gehört zu unserem Glaubensleben dazu, dass wir manchmal diese Verborgenheit ertragen müssen. Dass Dinge nicht sofort aufgehen. Dass die sichtbare Hilfe nicht sofort da ist. Dass wir vermeintlich durch Niederlagen hindurch müssen. Dass wir manchmal an unserer eigenen Schwachheit fast verzweifeln wollen. Ihr Lieben, diese Verborgenheit gehört dazu. Und dann dürfen wir niemals den Fehlschluss daraus ziehen, der Herr sei uns fern. Das ist ein absoluter Fehlschluss. So von unserem menschlich begrenzten Empfinden her würden wir es lieber mit dem alten Petrus halten, ne? Also mit diesem schlichten Wohlstandsevangelium. Ja, glaube an Jesus und du kommst locker durchs Leben. Health, wealth, prosperity. Gesundheit, Reichtum und Wohlstand. Das wäre so unsere Vorstellung. Das tausendjährige Reich sofort und wir mit dabei. Das ist der alte Petrus und das ist unsere Vorliebe, menschlich. Aber das ist nicht der Weg unseres Herrn. Und trotzdem brauchen wir keine Angst zu haben. Warum? Weil das Kreuz immer mit der Auferstehung verbunden ist. Auch die drei Leidensankündigungen, Markus 8, Markus 9, Markus 10, münden alle in die Auferstehung, die ist gewiss. Sogar Jesaja 53 mündet letztlich in die Auferstehung. Psalm 22 mündet nach diesem ganzen Leiden, und Jesus hat ja Psalm 22 nicht umsonst am Kreuz gebetet, mündet letztlich in den Sieg. Das steht immer am Ende. Und deswegen, ihr Lieben, dürfen wir wissen, der Gekreuzigte ist der Sieger. Der Gekreuzigte ist der Sieger. Und sein Kreuz ist kein Zwischenfall. Sein Kreuz ist kein Umweg. Sein Kreuz ist keine Panne. Sondern sein Kreuz ist die entscheidende Station auf dem Weg zum endgültigen Sieg. Es muss so sein. Er muss deine und meine Schuld tragen. Ganz schön kompliziert. Aber unser Herr ist ein geduldiger Lehrer. Und Jesus will uns genauso wie die Jünger, die Fischer und Zöllner, den Theologieexperten, die Hirten, die babylonischen Wissenschaftler, er will uns alle an diese seine Wahrheit heranführen. Warum? Nicht damit wir ein theologisches Examen bestehen, sondern es geht um etwas viel Wichtigeres. Es geht darum, dass wir ihm nahe sind. Es geht darum, dass wir seine Ehre besingen. Und es geht darum, dass wir einstimmen in den großen Chor vor seinem Thron, in dem gesungen wird, Offenbarung 5, und da sollen wir mitsingen, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du kennst das Geheimnis der Geschichte, heißt das. Denn du bist geschlachtet worden, das Kreuz, und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann Offenbarung 5, Vers 12 nochmal. Sie sprachen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Damit wir in diesen Chorus einstimmen können. Darum will der Herr, dass wir diese Zusammenhänge erkennen und ihn dafür ehren. Er will, dass wir ihn erstens richtig und präzise verstehen. Er will deswegen zweitens, dass wir Gottes großen Plan verstehen, in dem Jesus die Mitte ist. Und er will drittens, dass wir sein Kreuz als Herzstück dieses Planes verstehen. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis von uns Christen. Das ist unser Geheimnis, dass wir unter diesem Kreuz unser Leben neu geschenkt bekommen haben. Und wenn man uns jetzt fragt, woraus lebst du, dann bleibt uns, die wir zu Jesus gehören, nur diese eine Antwort. Ich lebe daraus, dass mein Heiland für mich starb. Daraus lebe ich. Und wer auf diese Frage, worauf lebst du, eine andere Antwort gibt als die Antwort, weil mein Heiland für mich starb, der ist noch kein Christ. Das ist das Geheimnis. Und so schließe ich mit zwei bewegenden Persönlichkeiten. Aus zwei verschiedenen Epochen. Zwei sehr verschiedene Lebenswege. Und doch sind diese beiden innig verbunden in dem einen Bekenntnis. Das Kreuz Jesu ist das Herzstück, ist die Mitte meines Lebens. Den ersten haben sie erkannt, wenn sie auf dem Gottesdienstzettel unten rechts sein Familienwappen gefunden haben. Der Mann hat dieses Wappen selbst entworfen. Die Kinder können das im Gottesdienst noch schön ausmalen. Wir haben es hier erstmal in schwarz-weiß. In der Mitte das schwarze Kreuz. Es thront in einem roten Herzen, umrankt von einer weißen Rose, auf blauem Felde, umschlossen von einem goldenen Ring. Das ist die berühmte Lutherrose. Und Luther hat gesagt, das ist das Merkzeichen meiner Theologie. Und er hat in einer kritischen Situation, als er auf der Feste Coburg war, während des Augsburger Reichstags, wo er am liebsten mitmischen wollte und nicht konnte und nicht durfte, weil das katholisches Gebiet war und man ihn möglicherweise gekidnappt hätte. Deswegen musste er warten in Augsburg auf der Feste Coburg, welche Nachrichten es gab. War eine ganz schwierige, kritische Zeit für ihn. Und da hat er viele Briefe geschrieben in der Zeit. Und in einem dieser Briefe hat er dieses Wappen nochmal erläutert. Da sagt er, das erste soll ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, damit ich mir selber Erinnerung gebe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig macht. Das ist die Mitte. Und obwohl es nur ein schwarzes Kreuz ist und tötet, nämlich mein Stolz, und auch wehtut, dennoch lässt es das Herz in seiner Farbe rot, denn es erhält uns lebendig, es gibt uns Leben. Deswegen das Herz rot. Und solch ein Herz, aber mitten in einer weißen, fröhlichen Rose, schreibt Luther, soll anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Frieden gibt. Und zwar nicht, wie die Welt gibt. Darum soll die Rose auch weiß und nicht rot sein. Denn die weiße Farbe ist die Farbe der Engel, die Farbe der Freude. So. Und dann weiter. Um solch ein Feld, solche Rose steht aber in einem himmelfarbenen blauen Felde. Darum, dass solche Freude ein Anfang ist der zukünftigen himmlischen Freude. Und um solches Feld einen goldenen Ring, damit solche Herrlichkeit im Himmel ewig währt und kein Ende hat und köstlicher ist als alle Freude und Güter, wie das Gold das höchste köstliche Erz ist. So beschreibt Luther das. Er sagt, in der Mitte das Kreuz, das ist das Herzstück. Er hat mich gerettet und das steht in meinem Herzen und er macht mein Herz lebendig, deswegen pulsiert es rot. Und drumherum die weiße Rose als Zeichen der Freude, die schon das Angeld ist, die Vorschattung der himmlischen Freude, darum blau, die niemals enden wird, sondern ewig bleibt und darum der goldene Rand. Das ist das Herzstück. Wie würde Ihr Familienwappen aussehen? Vielleicht können Sie heute beim Mittagessen, ja, Mittagessen kriegen Sie hier, aber beim Abendessen nochmal eine Gesprächsrunde einlegen. Wie gestalten wir unser Familienwappen? Und dann der zweite Zeuge. Der führt uns ins ausgehende 19. Jahrhundert, Juli 1883. Friedrich von Bodelschwingh, der Ältere, kämpft für ein neues diakonisches Projekt, für eine Kolonie, eine weitere Kolonie von Bethel. Hier will er den Ärmsten, den Gescheiterten, den unter die Räder gekommenen, den Verwahrlosten, den Brüdern von der Landstraße, wie er sie nannte, ein Zuhause schaffen, sie aus der Arbeitslosigkeit rausholen. Und dabei sucht von Bodelschwingh auch die Unterstützung eines Freundes aus Kindertagen, nämlich des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der künftige Kaiser sein soll. Er besucht ihn, er gewinnt ihn für diesen Plan. Und der Kronprinz kommt sogar selbst nach Bethel. Er erweitert die Kolonie ein, übernimmt das Protektorat, er legt den Grundstein für die Zionskirche. Und dann reist er wieder ab. Und wenige Tage später erfährt Bodelschwingh, dass jemand aus dem Umfeld des Hofes dem Kronprinzen gegenüber Bethel diffamiert habe. Und Bodelschwingh und seinen Leuten unlautere Motive unterstellt hätte. Und Bodelschwingh greift sofort zur Feder und schreibt dann seinen berühmten Brief vom 19. Juli 1883. Und da legt er alle Karten auf den Tisch. Und er sagt nochmal, warum machen wir das als Christen? Nicht, um uns irgendeine Macht im Staat zu besorgen, sondern aus diesem einen Grunde sagt er, lediglich um aus gottlosen, unglücklichen, verbitterten Menschen gottesfürchtige, glückliche, fröhliche und dankbare Menschen zu machen. Das ist der Zweck der evangelischen Diakonie. Weiter nichts. Also er sagt, das liegt offen zutage, lieber Kronprinz. Und dann merkt Bodelschwingh, damit ist noch nicht alles gesagt. Woraus leben wir? Was treibt uns dazu? Und dann greift er nochmal zur Feder und fügt folgende Sätze hinzu. Das einzige Geheimnis, also wenn es ein Geheimnis gibt, will er damit sagen, dann ist es dieses. Das einzige Geheimnis, das wir haben, in welchem unsere Kraft und unser Sieg besteht, ist eurer kaiserlichen Hoheit nicht verborgen. Wir wissen nämlich, dass wir die Liebe, die selbstlose, entsagende, duldende Liebe, die wir für unseren Beruf brauchen, nicht aus eigenem Herzen schöpfen können, sondern nur aus Gottes Herzen, der seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben hat. Ja, fügt er hinzu, dass ich dies auch für mich glauben darf, dass ich es aus Gnade fest und fröhlich glauben kann, dass der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, Jesus Christus, sein Leben für mich gelassen hat. Darin liegt das ganze Geheimnis meines Glücks und meiner fröhlichen Arbeit, dass der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, Jesus Christus, sein Leben für mich gelassen hat. Darin liegt das ganze Geheimnis meines Glücks und meiner fröhlichen Arbeit. Worin liegt das Geheimnis deines Glücks? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, der auch für deine engsten Jünger so schwer zu verstehen war. Und danke, dass du es getan hast, aus Liebe zu uns. Und danke, dass du dafür sorgst, dass wir diesen großen Plan und deine Herrlichkeit, die darin deutlich wird, und deine Liebe und deine Macht, dass wir das Schritt für Schritt immer besser erkennen können. Herr, wir brauchen es, dass du uns an die Hand nimmst, wie deine Jünger. Und dass du uns selber lehrst durch dein Wort. Wir danken dir, dass wir leben dürfen aus dem Wunder, das du am Kreuz vollbracht hast. Herr, lass noch viele dich finden und deinen Namen ehren in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. www.hannover.de. Gott segne Sie.